Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament zusammen betrachten und schlagen dazu den Brief des Judas auf. Dieser Judas, ein leiblicher Bruder des Herrn. Und zwar die Verse 20 und 21. Da heißt es, ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geiste, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, erwartend die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben. Soweit Gottes Wort. In dieser verlesenen Textstelle ist keineswegs die Welt angesprochen, sondern ihr aber Geliebte. Und wir müssen auseinanderhalten, was Gottes Wort zu den Verlorenen und was Gottes Wort zu den Erlösten, den Erretteten redet. In diesem wenigen, das heißt zwei Versen, des verlesenen Abschnittes bringt Judas drei gewaltige Grundlagen, die vor bald 2000 Jahren genauso wichtig waren wie heute und die so wichtig bleiben werden bis zum Tag der Erscheinung Jesu Christi. Es sind Grundlagen des Glaubens. Und wir wissen genau, dass wir nicht allein unsere Rechtfertigung im Glauben haben, sondern dass zugleich auch ohne Glauben überhaupt niemand vermag, Gott zu gefallen. So sagt das Neue Testament. Darum wollen wir alles in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes und dann aus dem Glauben in der Verbindung zum Wort tun. Interessant ist, in diesen drei Dingen, da finden wir erstens den Heiligen Geist, der hier erwähnt ist, zweitens die Liebe Gottes und drittens die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Diese drei Dinge sind hier erwähnt und wir haben sofort die Fülle Gottes, nämlich die trinitäre Seite Gottes. Den Geist, er ist als erster erwähnt, dann Gott in seiner Liebe deutet hin auf den Vater und die Barmherzigkeit auf den Sohn, wie heißt Jesus Christus. Und diese drei wichtigen Wahrheiten, diese Grundlagen für einen jeden Erlösten, verbindet er, dieser Judas, der uns diesen Brief gleich jenen damals Glaubenden schreiben durfte, verbindet er dann mit drei notwendigen Herzensübungen. Erstens, mit dem Beten im Heiligen Geiste, so steht es ja geschrieben, mit sich selbst erhalten in der Liebe Gottes und drittens mit der Erwartung oder dem Erwarten der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi. Das wäre die Einleitung als den Rahmen, dass wir wissen, was wir heute hören wollen und was wir heute hören sollen. Der Brief dieses Judas ist nicht groß, nicht lang. Er hat nicht viele Kapitel, sondern nur eins. Und weil er nur eins hat, ist die eins gleich weggelassen worden. Da haben wir nur eine Verseinteilung. Aber dieser Brief hat Gehalt. Er bringt uns Dinge, die wir im übrigen Neuen Testament gar nicht mehr hören. Dieser Brief hat eine Würze, an der wir uns erfreuen dürfen. Er hat einen Tiefgang, dass es erstaunlich ist. Ich hätte am liebsten von diesem Judas eine ganze Menge Kapitel haben wollen. Aber Gott hat es wohl geschienen, diesen Judas dazu benutzen, uns dieses eine Kapitel, welches zugleich sein Brief sein sollte, mitzuteilen. Und wir danken unserem Herrn, aus dem wir erkennen, dass jene damaligen Gläubigen unter gewaltigen Mitteilungen des Geistes Gottes standen, sonst hätte der das nicht gewusst und sagen können. Sie standen unter gewaltigen Wirkungen des Geistes, was uns heute leider etwas fehlt. Wir kommen ja heute in der Ganzheit der Gemeinde Jesu noch nicht einmal mit dem zurecht, was uns überliefert worden ist durch die Heilige Schrift. Da werden ja die ersten Dinge vertreten und die dicksten Lügen geredet, mit dem Unterton, mit dem Brustton, als ob es wahr sei. Und dann kann man bald ein Salto drehen, weil wir gleich 7, 8 Bibelstellen haben, die das Gegenteil sagen. Die Gläubigen merken es heute nicht mehr, wo sie stehen. Sie haben kein Gefühl mehr. Sie haben keine Erkenntnis. Sie haben keine Verbindung zu dem, der uns Erkenntnis lehrt, Christus. Es ist eine Erkenntnis, die die Gläubigen heute, wenn sie echt sind, allein nur noch mit der Bekehrung verbunden sehen. Und dann fällt alles wie in einem Steilabhang ins Endlose hinunter. Eine Not unserer Zeit, eine Not, die es seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben hat. Wir danken Gott, dass er, unser Herr, das dunkle Mittelalter gebrochen hat in all seinen Wirkungen durch die Sendung von Martin Luther, der von Gott ein auserwähltes Werkzeug war, die Dinge zu verändern. Und wir sind im Augenblick dabei und machen volle Bauchlandung. Ich bin überzeugt, noch tiefer, weit tiefer, als Luther uns damals begegnet ist, vor bald 500 Jahren. Das erste, was Judas erwähnt, ist hier der Heilige Geist. Und dann werden wir zugleich in die Mitteilung des Wortes Gottes eingeführt. Und da schlagen wir die Bibel auf, 1. Mose 1. Wir müssen es jetzt nicht aufschlagen. Und da finden wir als erstes den Geist erwähnt, wo es heißt, wie bei der Schöpfung, der Geist Gottes oder der Heilige Geist, der Anfang war für diese Schöpfung, so tritt auch hier der Heilige Geist zu Beginn der Gemeindezeit in Erscheinung. Das sind keine Zufälligkeiten, dass der Heilige Geist bei ganz bestimmten Anlässen in ganz bestimmter Form mitgeteilt in der Heiligen Schrift in Aktion tritt. Wir finden ihn also bei dem Anfang unserer heutigen sichtbaren Schöpfung der Dinge. Da ist in diesem Kapitel von dem Auftritt dieses Geistes geredet. Und hier finden wir ihn nun bei der Gründung und Schöpfung der Gemeinde wieder erst erwähnt. Und dann erinnern wir uns einer kommenden Haushaltung, die uns nichts angeht. Es ist die des millenäischen Reiches, in welcher Christus, der Herr, herrschen wird für 1000 Jahre, und auch diese Zeitperiode wird gekennzeichnet sein von dem Auftritt des Geistes, denn wir lesen wieder von einem kommenden Geschehen der Ausgießung des Geistes Gottes für jene Menschen der 1000 Jahre. Es ist nichts anderes als der uns bekannte Fürsprecher oder Sachwalter, wie er übersetzt wird in den einzelnen Übersetzungen, immer der gleiche gemeint. Dieser Geist, der in ganz besonderer Weise jeweils vom Himmel herabkommt. Und jetzt ist der Heilige Geist in persona hier, auf dieser Erde gegenwärtig. Es ist der Geist der Wahrheit. Ich wundere mich manchmal, wenn ich das so lese und in die Stille gehe und den Herrn bitte, er möge mir dann Schwerpunkte des Gelesenen, ich kann nicht viel lesen, ich bin nicht so weit wie manche, die gleich mehrere Kapitel lesen können. Ich wünschte, ich könnte es auch. Ich lese meistens nur einige Verse und bitte dann den Herrn, dass er mir das Gelesene klar macht. Und dann ist ja, wie wir wissen, im Alten Testament geschrieben, dass die Nachlese ab Jesus größer war als die Haupternte, nicht wahr? Wenn wir die Bibel Gottes Wort so überlesen und dann, wenn das letzte Wort gelesen ist, zuklappen. Und dann gehen wir und essen erst was oder gehen zu Bett. Dann bleibt das auch so, wie wir zugeklappt haben. Aber das ist nicht das Werk des Geistes, der uns nun sein Wort, das Wort unseres Gottes in unseren Herzen gestalten will. Wir geben ihm dann gar keinen Raum. Das Wort Gottes zu lesen ist nicht Raumgabe dem Geiste. Ach nein. Lesen des Wortes muss sein. Natürlich. Warum? Weil er der Geist der Wahrheit ist und will uns in alle Wahrheit führen. Wie könnte er uns in diese Wahrheit hineinführen, wenn wir die Wahrheit nicht lesen würden? Also müssen wir jeden Tag ein paar Mal lesen. Das ist die Arznei Gottes für Menschengeschöpfe, die in Sünden umgekommen waren. Die Wirkungen sind verheerend, die Wirkungen der Sünde. Der Teufel, der hat sich nicht viel Mühe gemacht. Wir lesen das im ersten Himmelreichsgleichnis von Matthäus 13, als die Menschen schliefen, ja, die schlafen heute noch, als da kam der böse Feind und streute Unkraut dazwischen. So lesen wir es ja. Und dieses Unkraut, das Böse, das ist aufgegangen damals im Schlangengeflüster des herrlichen Garten Eden. Seit dieser Zeit haben wir keine Ruhe mehr. Seit dieser Zeit ist der Mensch in Sünde gefallen. Der Teufel hat einmal geflüstert im Garten. Der braucht seither, er braucht nicht nachzuflüstern. Die Sünde ist durchgedrungen, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 5, Vers 10 bis 12. Bis zu allen Menschen steht geschrieben. Dass der Teufel heute noch dumm flüstert, ist, weil er uns die Errettung und den Lohn der Ewigkeit nicht gönnt. Den dreht's schier das Herz herum. Er möchte es uns verwehren, aber er kann nicht. Er ist zu schwach hier. Er ist zu kurz. Es reicht nicht aus. Ein Stärkerer ist aufgetreten, Christus, der Herr. Und deshalb freuen wir uns, dass wir diesem Herrn, dem Stärkeren, angehören, dass wir sein sind, dass wir ihn zum Herrn haben, der sich unserer erbarmt hat. Aber wenn's nach dem ging, der tät uns auch den Lohn in der Ewigkeit, auch unsere Rettung noch vermasseln, der tät's machen. Und er gibt sich sehr viel Mühe. Aber welch eine ungeheuerliche Investition der einen Sünde im Garten Eden. Wir nehmen nur die Gemeindezeit. In der Gemeindezeit, wie viel Mühe über Jahrtausende an Verkündigungen, an Mitteilungen, an Gebeten, als ein Gegengewicht gegen dieses einmalige Geflüster. Welche Wirkung hat die Sünde? Welche Vernichtung ist in ihr? Wie vernichtet ist überhaupt der größte der Engelfürsten durch seine eigene Sünde geworden? Welch ein Investment der Gemeinde Jesu als Gegengewicht gegen das einmalige Geflüster im Garten Eden. Und noch viel mehr, welch eine Mühewaltung Gottes über bislang rund 6000 Jahre, um Menschen zu erretten unter den bestimmten und verschiedenen Haushaltungen und Vorzeichen der Haushaltungen. Petrus redet davon und spricht's mit der gegenwärtigen Wahrheit an. Nun, die Errettung vor der Gerichtsflut war eine andere Wahrheit als die heute. Heute haben wir die Wahrheit in dem Evangelium der Gnade. Das gab es damals nicht, aber damals gab es auch schon Errettete. Und da bleiben und sind wir nicht allein, sondern der Heilige Geist, und ein jeder Errettete heute hat den Heiligen Geist. Ob er das erkennt oder nicht erkennt, ob er es versteht oder nicht versteht, ist jetzt zunächst eine andere Sache. Jeder Errettete hat den Heiligen Geist, und jeder, der diesen Geist hat, steht unter der Führung dieses Geistes betreffs des Wortes der Wahrheit. Das ist die Heilige Schrift. Darum müssen wir uns innigst eins machen mit dem Worte Gottes, damit wir diesem Geist, der ja Gott ist, uns lenken und leiten kann in der Wahrheit. Sonst laufen wir in der Lüge. Das ist ja die Problematik dieser Welt. Er ist der Fürsprecher, er verwendet sich oben, aber nicht allein das, er ist auch der Sachwalter, er verwaltet uns in allen Sachen, die uns mit dem himmlischen Gott und Vater verbinden. Er wird Geist der Wahrheit genannt. Wir bedurften dieses Geistes, weil wir wegen der Sünde total in der Lüge verstrickt sind. Die Lüge ist eine der Hauptgewalten des Feindes, der Seelen. Und deshalb sollten wir viel darum geben, den Herrn Jesus täglich zu bitten. Manche Kinder Gottes haben Angst, darum zu beten, dass sie ganz in die Wahrheit kommen. Dann fehlt sie auch. Dieser Geist der Wahrheit ist praktisch die Quelle aller Kraft für das geistliche Volk Gottes heute. Und diese Kraft wird in bestimmten Äußerungen in der Beziehung zu diesem Geist wirksam, am stärksten im Gebet. Den Anläufen des Erzfeindes der Seelen können wir nicht aus unserer eigenen Kraft begegnen, weil wir, wie wir wissen, wenn wir es wissen, kraftlos sind. Die Kraft, die wir haben, aus uns selbst, die reicht dazu, sündigen zu können. Darum sollen wir nichts aus uns selbst heraus tun, weil das Sünde ist. Sondern wir sollen das tun, was Gottes Wort sagt und unter der Leitung dieses seines Geistes der Wahrheit vermögen wir dann verbunden mit dem Geiste Gottes das zu tun, was Gott will. Wir sind kraftlos, war gesagt, und deshalb werden wir uns und wenden wir uns und wollen uns zu ihm wenden, zu dem Kraftquell aller Gnade, um der Finsternis überhaupt in den letzten Tagen begegnen zu können. Wer es nicht sieht, ist blind. Wir müssen uns nicht mit Blinden über Farbnuancierungen unterhalten. Das ist nicht unser Auftrag. Das Zweite, was Judas erwähnt. Er sagt, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Jetzt wird's aber kriminell. Plötzlich sollen wir was selbst tun, sagt jetzt Gottes Wort. Gottes Wort kennt keine Passivität seiner Erretteten. Aber wir müssen an dem Platz aktiv werden, wo wir sollen, und müssen dort Gott die Dinge in den Händen lassen, wo er es erwartet. Und wenn es umgekehrt ist, haben wir Probleme. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir versuchen herauszukommen. Und wenn wir unehrlich sind, dann werden wir versuchen, die Dinge, die in der Hand Gottes liegen, in eigener Sache zu schmieden und kommen nicht zurecht. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Diese Liebe ist am Kreuz offenbar geworden. Das ist nichts Neues, sondern die Botschaft seiner Liebe erscheint bereits bald 2000 Jahre. Hierdurch ist seine Liebe vollendet in uns, sagt 1. Johannes 4, Vers 12, wer errettet ist, steht in dem Verhältnis zu Gott einer vollendeten Liebe, auch dann, wenn diese Liebe an uns nicht so sichtbar wird, wie andere das erwarten, aber sie ist drin. Und betrifft in erster Linie die Eigenschaften der neuen Schöpfung, die aber nicht dort begrenzt bleibt, sondern auch auf unser Fleisch Übergang findet. Wir, die wir erlöst und errettet sind, sind praktisch das Ziel seiner Gottesliebe. Warum? Weil wir die Frucht seiner Leiden sind, das ist die Welt nicht. Gott hat auch die Welt geliebt, indem Gott seinen eingeborenen Sohn gab. Aber dann kommt die Einschränkung, auf dass je alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und wenn es daran gebricht, kann Gott seine Liebe nur an denen offenbaren und letztlich erweisen, die ihm gehören. Ob wir da stark oder mittelmäßig oder schwach sind, das ist überhaupt nicht zur Diskussion. Vor Gott sind alle gleich in der Beziehung seiner Errettung. Da gibt es keinen Unterschied. In der Darlegung seiner Liebe sind wir alle gleich. Das mag Menschen geben, die da glauben, der eine würde mehr geliebt als der andere, weil er mehr hat. Nein. Das stimmt nicht. Aber es ist vonnöten, dass wir als Kinder des Lichts wandeln in einem beständigen Bewusstsein. Der Herr Jesus hat mich ganz lieb. Geschwister, wo das nicht funktioniert, funktionieren 100 andere Punkte auch nicht. Dann wundern wir uns, wenn der Pferdefüßige nachgeht und uns anfängt zu quälen und zu binden. Es ist nichts anderes als das, was Johannes, der Jünger, der an der Brust Jesu seine tiefen Belehrungen empfing, in Kapitel 15, Vers 9 sagt: Bleibet in meiner Liebe. Das ist eine andere Liebe, wie auch selbst unter Gläubigen geredet oder verstanden wird. Das ist was ganz anderes. Durch das Bleiben in ihm erhalten wir uns in seiner Liebe. Bleiben wir nicht, wie Gott es will, dann sind auch wir nicht in dem Bewusstsein, geliebt zu werden. Und diese Verantwortung tragen wir dafür. Hier wird praktisch zu uns geredet und es wird zu uns gesagt: Erhaltet euch selbst. Wir wollen dazu nur einen Vers mal zur Kontrolle. Nicht, dass jemand denkt, der Judas, der hätte was Verkehrtes gesagt. Das stimmt nicht. Der hat schon richtig gemacht. Epheser 4, Vers 16. Da wird Ähnliches durch den Heidenapostel Paulus ausgedrückt, wo es heißt, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maße eines jeden einzelnen Teiles, jetzt geht's los, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt in seiner Selbstauferbauung in Liebe. Hier haben wir die Selbstauferbauung, die wir nicht ausschließen können, sondern sie ist Bestandteil, weil wir verantwortlich sind, ob wir im Bewusstsein seiner Liebe wandeln. Wie können wir uns selbst erhalten, ist ja jetzt die Frage. Und müssten wir eine Unterfrage einbauen, ist etwa doch Kraft in uns? Da müssen wir wieder sagen, nein, absolut nicht. Wir aber sollen dafür die Kraft vom Herrn empfangen. Warum? Weil er, Christus, der Kraftquell für uns ist. Und er hat uns seinen Geist gegeben, dass wir durch den Geist in die Wahrheit und damit in die Quelle Gottes seiner Kraft eingeführt werden. Wir können uns überhaupt nur und so in der Liebe Gottes selbst erhalten, wenn wir in der Kraft des Geistes Gottes bleiben. Wir sind dann gewiss, dass Gottes Liebe uns täglich umgibt. Geschwister, wenn ich es nur noch besser sagen könnte, dass das nicht nur gehört bleibt, sondern dass es geschieht, dass wir darum beten und festhalten und es wiederholen täglich, ob wir auf dem Bürgersteig gehen oder ob wir draußen auf dem Ackerfeld mit irgendwelchen Traktoren umherfahren oder ob wir irgendwo in einer Werkshalle hin und her laufen oder am Büro auf dem Stuhl hocken, dass wir es uns immer wieder her sagen: Herr Jesus, ich darf mir bewusst sein, du hast mich lieb. Wo dieses Bewusstsein fehlt, ist ein Rückgang und ein Storno innerhalb
der Liebe Gottes im menschlichen Herzen erkennbar. Dass Gottes Liebe uns täglich umgibt, stündlich umgibt und solches wirkt und bewirkt wiederum Kraft in unserer Seele, dass wir durch unser Verhalten mehr und mehr den Willen Gottes tun, wodurch wir durch seinen Geist geleitet hin zum Quell kommen, neue Gehorsamsschritte tun, die neuen Schritte uns wieder neu mit dem Herrn verbinden und dadurch geraten wir in immer höhere Zonen, nicht dass wir da weit runterfallen, sondern da kommen wir dem Herrn immer näher. Darum geht's. Ruhen wir in seiner Liebe, verlieren die listigen Einflüsterungen des Bösen und seine Angriffe gegen die Kraft. Wir sind dann besorgt, die Liebe Gottes, die unsere Seele genießt, nicht durch Fehltritte, durch Falschverhalten zu betrüben. Das heißt, in dem Wandel des Bewusstseins, Christus hat mich lieb, komme ich in einen größeren Radius der Bewahrung vor Sünde. Das Dritte. Ermahnt Judas, erwartend die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi zu ewigem Leben. Müssten wir sagen, haben wir denn nicht schon die Barmherzigkeit Christi Jesu empfangen? Doch. Was meint Gottes Wort? Nachdem wir die Barmherzigkeit Jesu durch die Vergebung unserer Sünden bereits erlebt haben, das ist unsere Bekehrung, dürfte die zu erwartende Barmherzigkeit hier angesprochen in der Wiederkunft Jesu zu verstehen sein, die wir sehnlichst herbeiwünschen. Es ist die köstliche, die kostbare Hoffnung, die das Herz eines jeden Glaubenden, wie auch die ganze Gemeinde Jesu weltweit belebt und erfreut und erhält. Auch hier muss wieder gesagt werden, in dieser Freude der Erwartung, Jesus kommt wieder, hängt mit unserem Bewusstsein, der Herr Jesus hat mich ganz lieb zusammen. Also habe ich auch seine Wiederkunft in mein Herz beständig einzubauen, mich beständig daran zu erinnern, der Herr Jesus kommt bald wieder. Da Henoch, der Alttestamentler, ist ein Bild der zu entrückenden Gemeinde. Das wird im Neuen Testament besonders aufgenommen und erklärt. Im Neuen Testament werden über Henoch Weissagungen gegeben, die im Alten Testament gar nicht beschrieben stehen. Und wir sind dankbar, dass dieser Geist, der Heilige Geist, uns das in der Zeit des Neuen Testaments noch im Nachgang offenbart hat. Henoch, ein Bild der zu entrückenden Gemeinde, bevor das Vollmaß, der Ungerechtigkeit jener damaligen Welt voll war, gab Gott Rettung die Befreiung Lots, des Neffen Abrahams, und die Errettung Noahs beweisen uns, dass der Herr die Gottseligen aus der Versuchung zu erretten weiß, wie Petrus im zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 9, mitteilen konnte. Der Gemeinde zu Philadelphia hat der Herr einen bleibenden Trost gegeben, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde ich dich bewahren vor oder aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Offenbarung 3, Vers 10. Manche haben das missverstanden, weil sie den Vers nicht betrachten, sondern an einem Buchstaben hängen bleiben. Hier redet das Wort Gottes in Offenbarung 3 und redet von der Bewahrung vor und aus diesen Geschehnissen heraus, die kommen werden. Würden wir durch diese Dinge müssen, würden wir hineinkommen müssen, würde die Bibel an vielen Stellen nicht stimmen. Ich sage das. Aber wir erkennen hier Folgendes, dass die Schatten der kommenden Ereignisse jenes angestauten und vor uns stehenden Zorngerichtes Gottes, jene Schatten so weit heraus ragen lassen wird, wie die Gemeinde sich vor Gott stellt. Und weil die Gemeinde sich in einem riesigen Abwärtsgang verhält, ist es mit Sicherheit anzunehmen, dass wir noch Dinge erleben und erleben werden in den wenigen nächsten Jahren, von deren Ausmaß wir nur wenig überhaupt erkennen besitzen. Und der Jesus möchte uns Gnade schenken, dass wir darin dies zum Anlass nehmen, um mehr uns für ihn zur Verfügung zu stellen, uns zu reinigen, damit wir mehr und mehr bewahrt bleiben vor den Dingen, die Gottes Wort Mitteilung gibt, in der Gottes Wort uns die Teile mitteilt, aber wir sind dankbar, dass die Bibel Gottes Wort über die Gemeinde sagt, dass sein Gericht an seinem Hause anfängt. Das war Christus am Kreuz, aber es endet nicht an der Gemeinde, sondern an der verlorenen Welt und nicht an der Gemeinde, weil Christus unser Gericht auf sich genommen hat. Man braucht es nur zu glauben, was geschrieben steht, dann wissen wir auch alles andere, dass wir unmöglich in das Zorngericht Gottes kommen können, weil wir damit das Gericht, welches Jesus stellvertretend für uns getragen hat, zunichte machen würden. Wir würden das Kreuz zunichte machen, weil wir damit bekunden würden, dass Golgatha nicht ausgereicht hätte mit dem Sohn Gottes, sondern wir mussten noch etwas hinzutun. Wir mussten auch noch ein wenig in diesem Gericht mitleiden. Dann erst konnten wir gerettet werden. Das ist, ja, mehr katholisches Denken, Werksgerechtigkeit, Werksschaffen, außerhalb der Gnade verlaufend. Unter Erwartung der Barmherzigkeit Jesu Christi verstehen wir den Tag der Erlösung, Leibeserlösung, wo wir die arge Welt mit all ihren Versuchungen und Leiden verlassen, um eingeführt zu werden in die Heimstätte des ewigen Lebens, dort zu sein, wo der Herr Jesus jetzt schon ist. Wie groß, wie gewaltig ist die Liebe unseres Herrn für die Schar seiner Erlösten, auch dann, wenn wir klein sind. Wie er die Seinigen, die in der Welt waren, sagt Gottes Wort, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Johannes 13, 1. Von Gott her ist uns alles in ihm, in Christus, gegeben. Warum? Weil in ihm, in Christus, in unserem Gott, jawohl, schon in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Und von uns her wird darum ein verständiges Herz, ein einsichtiges Herz seitens Gottes gefordert. Ist gar nicht viel, was Gott fordert. Ach, dass wir es doch erbringen möchten. Was hindert uns, Gottes Forderung etwa nicht zu entsprechen? Darf ich sagen, es betrifft uns ja letztlich alle. In den Denominationen oder in den Ausmaßen sicherlich, in den Dimensionen besser gesagt, in den Ausmaßen, über andere wollen wir gar nicht, wir bleiben bei uns, wollen wir gar nicht reden. Recht unterschiedlich, das ist klar. Es ist der Stolz, der ungebrochene Stolz unserer Herzen. Der Jesus möchte Gnade geben, dass wir erkennen und erfassen, wo Mangel ist, verhindert Stolz unserer Herzen die von Gott dargereichte Gnade. Ob unsere Herzen dabei rebellieren oder nicht, wenn sie rebellieren, ist's wunderbar. Dann hat Gottes Wort gewirkt. Und wenn's uns nicht trifft, dann dürfen wir wissen, wir sind lau geworden, denn Gottes Wort ist lebendig, steht geschrieben. Und das, was lebendig ist, sich nicht mehr bewegt, dann ist sehr, sehr bitter. Von uns her wird also seitens Gottes ein verständiges Herz gefordert. Auf unserer Seite muss das Gebet im Heiligen Geist, das sich erhalten in der Liebe Gottes und das Erwarten der Barmherzigkeit Jesu vorhanden sein. Ansonsten werden wir vom Strom der Endzeit dieser Welt nicht nur gering mit fortgerissen, und dafür ist aber nicht Gott, sondern dafür sind wir verantwortlich, und der Herr möchte Gnade schenken, dass wir nicht vergebliche Hörer seines Wortes sind. Amen.